Studioblog Gelb heute mit einem besonderen Gast aus der Fankurve. Wir freuen uns auf ein Gespräch über alles, was Eintracht gerade bewegt, Trainer, Trikot, Team. Viel Spaß mit der Folge. Ja moin, ganz besondere Podcast-Folge heute, Studio Blau-Gelb mit einem Gast, einem Überraschungsgast, der bisher, das war zumindest auch die Ansage, niemandem erzählen durfte, wer es ist. Wir lüften das Geheimnis, es ist Simon Kalegi, Eintracht-Fan aus Braunschweig, 24 Jahre alt Student und spielt selbst Fußball beim, wie ich gelernt habe, glorreichen TV Mascherode. Hi Simon, grüß dich, schön, dass du da bist.
Freut mich auch.
Erstmal krass und auch vielen Dank für alle eure Initiativbewerbungen. Wir haben über 70 Anfragen bekommen von Leuten, die hier mitmachen wollten. Überlegen jetzt, das Ganze auch mal regelmäßiger zu machen und dafür Simon jetzt natürlich hier das Testimonial. Wenn es gut läuft, wovon wir ausgehen, kein Druck Simon, aber wovon wir ausgehen, dann machen wir das vielleicht häufiger, dass wir Leute von euch einladen. Und wenn es schlecht läuft, dann nicht. Aber wie gesagt Simon, kein Druck für die Nummer, wird schon.
Krieg ich hin.
Gut, erzähl mal ein bisschen was über dich. Wie bist du zur Eintracht gekommen?
Du, ich bin in Braunschweig geboren und ich glaube, wenn man Fußballfan ist, dann gibt's ja eigentlich keine andere Wahl. Und ja, meine Eltern waren eigentlich jetzt nie die größten Fußballfans, aber die Freunde haben mir dann direkt so ein kleines Eintracht-Trikot geschenkt, das ich jetzt erst tragen kann, weil es so groß war. Und ja, dementsprechend war das dann immer die Liebe. Und wenn man dann mit 12 Jahren dann noch schön noch den Damir Vrančić da den Freistoß reinschießen sieht, dann ist das, glaube ich, einfach eine gemachte Sache.
Und jetzt sind sozusagen deine Wochenenden innerhalb einer Saison zweigetaktet, spielst selber und guckst Eintracht.
Ja, genau. Also ich muss sagen, die letzte Saison habe ich nicht mehr so viel gespielt und war dann eher bei Eintracht. sorry an den Trainer an der Stelle. Aber prinzipiell ist sehr viel Eintracht eigentlich so. Also Fußball ist eigentlich Wochenende geprägt, dann immer mit den Freunden irgendwie drüber quatschen oder halt im Stadion sein und ja, alles, was geht, mitnehmen. Ne?
Mhm. Wie ist so eure Truppe vom Fußball, deine Freundesgruppe, alle bunt gemischt? Und
ja, bunt gemischt würde ich sagen. Also es gibt auf einmal die eine Seite, die vom Fußball kommt und dann gibt es noch die andere Seite, die ist dann ja einfach Freundeskreis getrieben, ob von früher Schule oder jetzt aus der Uni. Und ja, halt alles wahre Eintracht-Fans und alle gerne in der Kurve. So.
Also Dauerkarte und bist immer Südkurve dabei?
Die meisten haben eine Dauerkarte. Mhm. Ich war in dieser Hinserie war ich nicht in Braunschweig und dementsprechend konnte ich dann nur Spiele in NRW mitnehmen.
Okay.
Aber trotzdem, dann jedes Mal, wenn ich in Braunschweig bin, wird das Ticket gekauft.
Spiele in NRW waren für Eintracht, glaube ich, in der letzten Saison richtig gut. Mhm. Ich war beim 0-5 in Köln, 1-5 Schalke. Und ich höre jetzt einfach auf, weiter darüber zu sprechen, ja, weil das alte Wunden aufreißt, die wir vielleicht jetzt auch einfach zugemacht haben. Ein bisschen Zink drüber und schauen wir Richtung neue Saison. Aber ja, du bist sozusagen, was Eintracht angeht, immer voll dabei.
Auf jeden Fall.
Gut, jetzt war Sonntagabend, Auslosung DFB-Pokal, erste Runde. Der VfB Stuttgart wurde gezogen. Sportlich eigentlich mega, ne? Als Titelverteidiger. Ja. Wie war deine erste Reaktion drauf?
Oh, erste Reaktion habe ich mich schon ein bisschen schwer getan, aber ich muss sagen, jetzt im Nachhinein generell sehr geil. Mhm. Weil es gibt eigentlich keinen Grund, warum wir sagen sollten, Stuttgart wäre scheiße. Stuttgart ist gut, Titelverteidiger. Und ich meine, wenn wir jetzt gegen Paderborn ausscheiden würden, dann würden wir uns alle drauf aufregen. Und so kannst du, wenn du verlierst, sagen, ja, gut, ist halt Stuttgart. Und wenn du gewinnst, kannst du die Euphorie irgendwie mitnehmen. Das Ich glaube, im Endeffekt ist es das Beste, was uns passieren konnte, so außer Bayern oder so.
Erwartungshaltung ist halt extrem niedrig, so, ne?
Erwarten aber immer.
Ja. Ja, aber gut, wie du sagst, wenn du zu Hause ja Paderborn oder so etwas hast, dann denkst du wahrscheinlich, okay, das können wir schaffen. Dann ist die Enttäuschung umso größer, wenn es nicht wird. Und so startest du ja mit einer sehr niedrigen Erwartungshaltung. Eben. Möglichem großen Überraschungspotenzial.
Ja, gegen Hertha im Elfmeterschießen, so danach, ja, da warst du ja 3-4 Wochen so Euphorie geladen. Und vielleicht nimmt auch die Mannschaft ein bisschen was mit, so, das könnte was werden. Also ich bin eher positiver Dinge, was das angeht. Mhm. Und wenn du halt verlierst, dann nimmt dir das halt auch keiner böse. Es ist halt Stuttgart, so, und da wird uns wahrscheinlich einnetzen.
Ja, klar, wird er das machen. Logisch. Ja. Aber letzte Saison war ja Frankfurt erste Runde und da fand ich dann aber, ist ja letztlich dieselbe Ausgangssituation gewesen und da war dann aber trotzdem auch die Enttäuschung da, aber da spielten glaube ich auch schon die zwei Spiele davor in der zweiten Liga mit
ja, rein. Ja, du hast halt eine Klatsche kassiert.
Ja, Klatsche, davor schon Klatsche in Köln, glaube ich. Also
ja,
das passte da schon in die Phase rein, die nicht so schön war, aber jetzt finde ich es auch cool. Also hast halt ein Unter-der-Woche-Spiel, wird live im Fernsehen übertragen werden, weil Stuttgart ja gegen Bayern am DFB-Pokal-Wochenende den Supercup spielt. Ja. Von daher, schöne Aufmerksamkeit hier, schönes Flutlichtspiel. Da geht eigentlich immer was bei Eintracht, ne?
Das ist perfekt gemacht.
Ist, genau, kurz vor Ende der Transferperiode. Wir werden auch darüber sprechen, über mögliche Transfers, über einen Trainer und all das, was jetzt passieren kann. Und würde auch damit der Frage starten. Letzte Woche kam dann raus, Heiner Backhaus, Alemannia Aachen soll neuer Trainer von Eintracht werden. Wie hast du reagiert?
Auch da eigentlich am Anfang etwas verhalten, weil ich erstmal ein bisschen nachdenken musste, wer das ist.
Mhm.
Dann habe ich mir ein bisschen was über ihn angeguckt und auch gemerkt, dass ich tatsächlich bei Aachen letzte Saison beim Spiel von ihm war.
Mhm.
Es war ein schreckliches Spiel, muss ich sagen. Es war gegen Hanoi Zweite, so, mhm. Also ne, doppelt schrecklich. Und dann auch noch eine 0-0, also wow. Auf der anderen Seite, wenn man den ersten Step macht und weiß, dass die guten Trainer nicht zu uns kommen werden, dann ist ja eigentlich ganz gut. Ich glaube, dass unser Team nichts anderes als eine Dreierkette bietet. Das geht einfach, glaube ich, nicht vom Spielermaterial her. Und der spielt defensiv mit schnell nach vorne. Da brauchen wir vielleicht noch einen Stürmer für. Mhm. Und geiles Gegenpressing. So. Ich glaube, damit kannst du halt auch so Fans mitkriegen. So, weißt du, wenn du beim Ballverlust direkt hinterher viel Laufarbeit und dann eher noch an der Seite irgendwie emotional, ich glaube, das kann gut kommen.
Kann ich mir auch vorstellen, dass das fußballerisch gut passen kann. Klar, es fehlen halt auch noch viele Positionen im Kader, die ja in Absprache mit dem Trainer eben auch erst nochmal transferiert werden müssten, aber wie du sagst, war eigentlich auch mein Impuls so, dass ich dachte, okay, ich fand es besser als diese naheliegenden Lösungen, weißt du? Was wäre für dich so das Schlimmste gewesen, was hätte passieren können?
Oh, das Schlimmste?
Oh. Oder anders, was dich vielleicht gar nicht so euphorisiert oder zumindest mal, wo du gedacht, richtig Bauchschmerzen bekommen hättest.
Also ich bin von Jens Hertel so geprägt. So. Also ich bin auch noch der Meinung, seit Jens Hertel sind wir alle so geprägt davon, dass wir einfach keine Euphorie mehr für neue Trainer kriegen können. So. Also das war ja schon bei Scherning so, dass man eigentlich, ach, jetzt kommt noch so einer. Hat er eigentlich ganz gut gemacht, aber Jens Hertel war so schlimm. Also ich glaube, wenn ich den nochmal kriege, das geht nicht schlimmer.
Hey, bei Daniel Scherning war ja auch so ein bisschen eine ähnliche Stimmung wie jetzt, dass man da auch dachte, okay, wer ist das? Hat bisher noch nicht so viel vorzuweisen gehabt und soll uns jetzt hier irgendwie voranbringen. Und ja, wenn man ehrlich ist, hat er es jetzt zweimal geschafft. Also hinten raus dann natürlich mit dem Aus vor der Relegation, was glaube ich auch unvermeidbar war, einfach um auch dieses interne Zeichen zu setzen. Und trotzdem waren es ja überwiegend zwei erfolgreiche im Kontext von Eintracht-Saisons, die er zu Ende gebracht hat. Fast zu Ende gebracht.
Ja, also gut, die erste Saison von ihm auf jeden Fall.
Ja,
so,
aber mega.
Das war wirklich top. Bei der zweiten, also ich finde, man vergisst ein bisschen zu sehr, dass die ersten Spiele schon wieder so eine Katastrophe waren. Mhm. So. Also ich bin wirklich dafür, lass dem Trainer seine Zeit, zieht das durch so und reagiert nicht direkt mit Hass drauf, aber also eine Top-Saison war das ja auf jeden Fall nicht so.
Absolut, vor allem wenn du mal zusammenrechnest, wie häufig es auch Klatschen gab. Ne? Also ich glaube, es waren dann am Ende 7 oder 8 Niederlagen mit über 3 Toren Unterschied. Das spricht dann eben auch eine Sprache, so sagt ja auch was.
Ich saß, glaube ich, 3-mal diese Saison im Stehblock einfach auf dem Boden. 3-mal, das ist schon krass.
Ja, okay, das muss erstmal passieren, sagst du.
Ja, also ich meine, du willst ja wirklich auch alles geben, aber wenn du so enttäuscht bist, dass du dich einfach hinsetzt und das 3-mal in einer Saison, das ist schon eine Ansage. So.
Wie hast du denn so die Atmosphäre über die Saison hinweg erlebt?
Ich fand eigentlich, ist eigentlich ganz in Ordnung. Ich konnte jetzt Köhlers Aussagen schon nachvollziehen, dass man vielleicht an manchen Stellen zu negativ ist. Aber bitte, was wurde uns denn auch angeboten? Mhm. So? Irgendwo ist man dann auch einfach sauer. Ich meine, das war gegen Ulm war das. dann musst du endlich mal spielen, bist eigentlich gut drauf und dann legst du da so eine Halbzeit hin. Also wie soll ich denn reagieren? So, ich bin doch auch ein emotional geladener Mensch, so einer, auf den ich raste da nicht aus da. Das ist doch einfach peinlich. Und dementsprechend, ich glaube schon, dass wir sehr emotional reagieren, dass man ein bisschen zu früh vielleicht auch negativ wird, dass wir gerade, wenn dann Regensburg kommt, wir alle wissen, okay, wir haben gerade gegen die da oben gewonnen und oder unentschieden gespielt, jetzt verlieren wir gegen Regensburg. Vielleicht ist das nicht die richtige Einstellung. Auf der anderen Seite, wenn man weiß, was über die letzten Jahre da passiert ist, wer soll es uns verdenken?
Also ich fand es auch über die ganze Saison hinweg gesehen überhaupt nicht schlimm. Es gab ja nur so diesen einen Moment dann nach dem Nürnberg-Spiel, wo es einmal heftiger wurde und ich glaube auch Köln-Hinspiel und nach Hertha, aber auch trotzdem, wie du eigentlich sagst, auch in dieser Fülle von Klatschen, die es gab, wäre das vielleicht in vielen Eintracht-Jahren zuvor und ganz sicher auch an vielen anderen Bundesliga- und Zweitliga-Standorten schon viel früher passiert.
Ja, ich muss sogar, also Köln, ich fand das sogar 100% angebracht, wenn du damit 4-5-0 zurücklegst und dann erst auch irgendwo den Support einstellst und dann später sagst, ey, kommt jetzt, ja, bitte geht einfach, dann finde ich das auch irgendwo auch angebracht. Irgendwo muss man dann auch einfach mal zeigen, hey, so wir fahren hier nicht 4 Stunden nach Köln und feuer 90 Minuten an, wenn ihr euch 5 Dinger einschenken lässt.
Ja, so ähnlich war es. Ich war auch in Elversberg dann kurz vor Schluss, wo es halt 0-3 nach 22 Minuten steht und 1500 Eintracht-Fans diese letztlich 10-Stunden-Tour auf sich genommen haben. Ja. Ne? Und da musst du ja auch erstmal dich vielleicht so als Fan auch so weit zetteln, dass du sagst, okay, wir rasten jetzt hier nicht aus. Und es ist ja nicht passiert. Und das fand ich halt über die ganze Saison hinweg sehr hervorhebenswert, weil du immer die Kontenance bewahrt hast als Fangruppierung auch. Und wir haben das ja an vielen Standorten auch schon gesehen, dass da die Leute eben anders auch reagiert haben. Und ich fand es aber auch gut, dass nach erfolgreicher Relegation, dass dann aber auch nicht euphorisch gejubelt wurde aus der Kurve, sondern dass dann eher sozusagen abgehakt wurde und gesagt wurde, okay, eigentlich war das keine erfolgreiche Saison, holt euch euren Jubel nächstes Jahr ab, wenn es besser wird.
Boah, ich glaube sogar, man wäre dazu bereit gewesen, ein bisschen mehr zu jubeln, aber man hat so überall gespürt, wie angespannt man war. Also ich wollte an dem Tag irgendwie noch irgendwie was für die Uni machen. Ich konnte nicht, konnte nicht nachdenken. Ich konnte nicht gut schlafen. Ich habe den ganzen Tag wirklich, war ich einfach nervös, habe dann schon um 15 Uhr die Jungs getroffen und dann saßen dann da irgendwo, haben was gegessen und
schon mal ein Beruhigungsbierchen getrunken?
Ja, vielleicht 1-2. Und das war wirklich so eine Aufgeregtheit. Ja. Und dann, als dann dieser Abpfiff kam, also ich habe noch versucht, dann die letzten Gesänge da mitzumachen, aber ich glaube, man hat es beim Capo gemerkt, man hat es überall gemerkt. Alle waren einfach fertig und man hätte mehr gefeiert. Man war ja auch irgendwo glücklich, aber das war dann, glaube ich, so viel Erleichterung, die runterfällt, dass du auch nicht mehr konntest.
Ja, ja, ich hatte auch eher den Eindruck, es war mehr Erleichterung als Freude.
Ja,
ne, dass du einfach dann jetzt, okay, Haken dran, Saison vorbei, gerade noch dem Tod von der Klippe gesprungen aus sportlicher Sicht und dann jetzt nach vorne schauen. Aber dann sind die, jetzt ist auch fast schon wieder drei Wochen her, ne? Relegation, glaube ich.
Ja, müsste
passen, ne? 3-4 Wochen. Und so richtig viel ist seitdem auch schon wieder nicht mehr passiert.
Ja, sehr ruhig.
Ist das für dich, wie nimmst du so eine Phase dann wahr?
Also auch sehr nervös eigentlich. Also das mit dem Trainer hat jetzt sehr lange gedauert. Ich glaube, diese ganze Lino-Tempelmann-Saga, das ist für mich auch ein bisschen Tor. So, ich habe da ein bisschen Angst vor. Das soll auch einfach jetzt mal kommen so. Und ich glaube auch, ein Rayan, so, hey, wir brauchen das Geld jetzt so, damit wir ein bisschen planen können damit und nicht in ein paar Wochen so, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er bleibt. Also dann, nee.
Ja. Also sehr wahrscheinlich nicht. Hat jetzt heute Vormittag noch mal ein bisschen rumtelefoniert. Hamburger SV wird wohl wirklich jetzt ein Angebot machen, das dann eben in Konkurrenz treten wird mit Werder Bremen und FC Köln. Also das sind wohl die drei Vereine, die letztlich für ihn in Frage kommen werden. Dann muss Rayan eben selbst die Entscheidung treffen. Dieses Angebot für mich als Spieler nehme ich an und dann müssen sich ja noch die Vereine einigen.
Monetär?
Ich denke, dass am Ende im Gesamtpaket halt 3 Millionen rauskommen sollen.
Gut, ja,
das fände ich in Ordnung. Absolut okay. Ne? Ist ja heutzutage auch üblich, dass du eine Sockelablöse von, weiß ich nicht, 2,5 dann machst und dann aber noch nach 10 Bundesliga-Toren kommt noch mal was dazu, einen Klassenerhalt kommt noch mal was dazu und dass du dann am Ende über 2 Jahre vielleicht so ein Nettopaket von 3 Millionen rausbekommst. Und da würde ich auch sagen, absolut okay. Du hast halt 1 Jahr Restlaufzeit noch, ne? Das unterscheidet jetzt Philipp von Tresoldi, von den Nachbarn, der jetzt wechselt, der wohl, glaube ich, 8 Millionen bringt oder so, bis zu 8 Millionen. Gut. Aber der hat den viel längeren Vertrag, ist noch, glaube ich, ein Stück jünger. U21-Nationalspieler Deutschland, da hast du eben nochmal eine andere Verhandlungsbasis, glaube ich, ne?
Um ja, natürlich.
Kohle nach oben zu drücken.
Ich frage mich bei Hamburg eigentlich, wenn wir jetzt da mal davon ausgehen, dass ein Tempelmann nicht zu uns kommen würde. Deswegen würde ich das gerne eigentlich vorher geklärt haben. Weil kann man dann nicht irgendwie sagen, hey, so Hamburg, wir machen 2 Millionen oder 1,5 und ihr gebt uns Verein nochmal zurück, so? Weil der kann noch mal wieder zu uns kommen. Der spielt da, glaube ich, jetzt auch nicht so viel, so die große Rolle. Und wenn wir keinen Ballträger wie Tempelmann haben, dann brauchen wir so einen. Ja. Und ich glaube, der hat bei uns bewiesen so.
Definitiv. Wäre wieder so eine ja fast schon Eintracht-typische Rückholaktion, die immer mal wieder aufploppt.
Die aber auch irgendwie funktionieren. Ne?
Ja, also. Immer mal wieder, ja. Nicht immer, aber immer. Bei Ermin hat es ja jetzt zum Beispiel, wenn man es netto über die Laufzeit betrachtet, auch sehr gut funktioniert. Ja. Angeblich hatte ja Union Berlin dieses Angebot gemacht, ne? Paul Jäckel plus Summe XY. Das war zumindest mal in der Berliner Zeitung, glaube ich, hat das geschrieben. Aber soweit ich weiß, war da nicht so viel dran, war das nicht so realistisch. Aber auch Paul Jäckel wäre nochmal interessant, ob der bleibt. Da arbeiten sie zumindest auch dran.
Ja, gerade zum Ende hin, ne? Da hat er auf jeden Fall gezeigt, dass er was drauf hat. Gut, unsere Verteidigung brauchen wir auf jeden Fall auch was.
Ja, du hast gerade aktuell zwei Verteidiger. Ja. Kevin Ehlers und Lukas Frenkert, der von Preußen Münster kommt. Und ansonsten, glaube ich, ist da nichts.
Ja,
gut. Und Sven Köhler noch rechnest, genau.
Ja, gut, den würde ich jetzt mittlerweile eigentlich schon als zentralen Innenverteidiger sehen.
Hat auch gut gemacht, fand ich.
Hat er sehr gut gemacht, aber diese Diagonalpässe, danke.
Das ist schön, ne?
Die haben mir wirklich einiges gegeben.
Ja, oder? Tröstet einen so über vieles hinweg, was so an nicht-fußballerischen Unfähigkeiten hier und da passiert. Ja,
die Annahme ist dann das Schlimme halt. Aber.
Nein, das ist ja egal, aber der schöne Pass, der dann so richtig schöne Flugkurve hat, das stimmt, da hast du recht. Das sind einfach schöne Momente auch im Spiel.
Auf jeden Fall.
Man muss sich als Eintracht-Fan auch an den kleinen Dingen erfreuen. Ne? Das haben wir auch, glaube ich, über die letzten Jahre.
Das haben wir gelernt, ja.
Und der, ja gut, dann hast du eben, sagen wir, 3 mit Frenkert, Ehlers und Köhler und brauchst ja trotzdem erstmal noch mindestens 2 dazu. Ja. Brauchst du ein Mittelfeld dazu. Tempelmann soll sich diese Woche entscheiden. Mal sehen. Also so wie es aussieht, würde Eintracht 300.000 für ihn zahlen müssen, wo ich auch sage, Schnäppchen.
Nimmst du mit.
100.000 für Hoffmann. Ich weiß nicht, was Benny Kessel da mit den Schalkern, was er
dann da irgendwie
noch,
Deal, ne?
Ja, ich glaube, der hat noch irgendwas in der Schublade, weiß nicht, Videos von irgendwelchen Leuten, die irgendwie kompromittierend sind. Aber diese Summen werfen zumindest keinen allzu schlechten Blick auf die Verhandlungstaktik in dem Kontext, würde ich sagen.
Ja, ich bin sehr zufrieden, sage ich mal so. Ich bin immer sehr vorsichtig, weil wir ja irgendwie den Drang dazu haben, den, ich weiß nicht, ob wir Dortmund-Schalke sind, aber mit dem Stallgeruch. Es wird mir manchmal ein bisschen zu viel. Klar wird das irgendwo auch an finanziellen Dingen liegen, aber Stand jetzt macht das ja ganz gut. So. Also letzte Saison war ich noch gerade zur Hinrunde ein bisschen aufgebracht.
Ja.
Dann, ja, gut. Auf der anderen Seite hast ja auch Pech gehabt, ne, mit den Leuten, wie sie sich dann da verletzt haben in Olcik. Er hat echt ein paar gute Ansätze gezeigt, aber dann halt auch nicht. Rücken klingt so nach, werf den ein paar Pillen ein, weißt du, wie ich meine?
Ja, also meinst du auch so ein bisschen Einstellung?
Ja.
Vielleicht. Sagen wir mal womöglich.
Ich kenne ihn ja nicht.
Aber für ihn gibt es, glaube ich, jetzt nochmal eine zweite Chance, auch in der neuen Saison. Ich fand ihn auch super spannend, so die ersten 2, 3 Spiele. Auch Frankfurt, DFB-Pokal hatten wir, glaube ich, ja vorhin besprochen. Da ist er auch positiv aufgefallen, ne? Auf dem.
Ja, das war dieser Ballträger, den ich meinte. Das defensiv ist da, kann er sich was von Gomez abschneiden. So. Der ist unser Gegenpressing-Goat, aber.
Ja, wenn du die beiden zu einer Person machst.
Oh, ja.
Walid Old Gomez, dann hast du einen richtig guten Zweitligaspieler. Aber ja, Kader ist die eine Frage. Tempelmann könnte schon auch passieren. Ich denke mal, der hat auch länger sich jetzt Zeit gelassen, weil er auch sehr gerne wissen möchte, wer denn hier Trainer wird.
Ja.
Das kann man ihm, glaube ich, auch nicht verübeln.
Nee.
Und dann brauchst du, glaube ich, vor allen Dingen auch noch mal einen richtig schönen, guten Stürmer, ne?
Ja, da gibt's ja irgendwie gar nichts. Jetzt von, Düsseldorf ist das der, nee, nicht Düsseldorf.
Meinst du Jan Regensburg?
Regensburg. Ganaus? Ja.
Ja.
Also.
Wurde angeboten, aber ich glaube, viel mehr ist da auch nicht dran. Also ist jetzt,
besser ist.
So wie ich das verstanden habe, nicht so, dass Eintracht sich da aktiv drum bemüht. Aktuell kann auch passieren, aber jetzt in dem Moment glaube ich nicht.
Ja.
Aber ich glaube, da brauchst du auch mehr Substanz im Sturm. Wenn du musst Philipp ersetzen, der irgendwie, ich glaube, in 66 Spielen an fast 38 Toren oder so beteiligt war. Das musst du jetzt auch dann erstmal finden. Aber klar, vielleicht brauchst du auch erstmal das Geld auf dem Konto und sagst, jetzt können wir damit arbeiten.
Ja, also das muss wieder so ein Scout-Coup werden.
Mhm.
Also ich hänge ja noch ein bisschen an unseren Skandinaviern von früher. Das hat immer funktioniert.
Mhm.
Ja, Philipp aus Luxemburg, das hat auch keiner erwartet.
Mhm.
Ja, aber ein bisschen Tempo, vielleicht Kaltschnäuzigkeit vom Tor. Das würde ich mir schon wünschen. Irgendeinen, der wieder so Euphorie entfacht. So, ein Uja war ja, also der war ja klasse.
Mhm.
Der war dann halt alt, aber klasse. Und ja, da mache ich mir am meisten Sorgen. Am meisten Sorgen wirklich über den Sturm, weil der muss auch erstmal zünden und dann hast du wieder eine Hinrunde und dann dahinter schießt ja keiner Tore.
Mhm.
Was ist eigentlich mit Sidi Sané? Der Vertrag ist ja eigentlich ausgelaufen. Der
Vertrag genau läuft zum Monatsende aus, aber da sprechen sie noch miteinander, ob das weitergeht. Ja. Vielleicht, ich fand ihn in der Relegation auf einmal ziemlich cool.
Ja, 10 Minuten von ihm gesehen, aber alle wollen ihn bald.
Genau, die ganze Saison null gespielt, natürlich verletzungsbedingt, aber so, ich finde, bei manchen Spielern merkst du ja schon an den Ansätzen, so Bewegungsabläufen, dass du da so ein bisschen was Außergewöhnliches hast, etwas, das sich abhebt von anderen. Und das hatte ich bei ihm halt auch schon immer mal so gesehen, aber.
Ja, zu Beginn habe ich mich sehr schwer getan. Das war da diese Sidi Sané und Yusuf Amin Magnaxe.
Mhm. Yusuf Amin, oh ja,
stimmt. Legende.
Ja.
Vor allem die Kommentare.
Ja. Er wurde unser Spieler der Hinrunde mal oder irgendwann wurde Spieler der Saison.
100% zu Recht.
Stimmt.
Ja, nee, die fand ich eigentlich immer ganz cool, weil sie halt einen offensiven Drang haben, vielleicht auch mal irgendwas machen können. Einen Übersteiger zum Beispiel. Aber wenn man dann in diesen 10 Minuten so beeindruckt ist, und ich glaube, das sagt jeder, dann muss da ja auch irgendwas dran sein.
Ja, also sie sprechen auf jeden Fall drüber, ob das weitergeht oder nicht. Wird sich auch bald entscheiden. Am Wochenende geht's halt los. Samstag ist ja das erste Benefizspiel und am Sonntag Trainingsauftakt offiziell dann. Aber ja, dafür brauchst du halt auch erstmal offiziell einen Trainer, der dir diese Termine dann eben auch bestätigt. Und dann kann's weitergehen.
Ja, okay.
Was beschäftigt dich so im Verein, rund um den Verein? Gibt es noch Themen, die du so übergeordnet auf der Birne hast?
Ja, also ich mache mir echt Sorgen um die finanzielle Situation eigentlich. Also ich liebe den Traditionalismus, kann ich jetzt nicht aussprechen, aber du weißt, was ich meine. Ich glaube,
wir wissen alle, was du gemeint hast.
Und wenn ich mir dann aber im Gegensatz zum Rest der zweiten Liga unsere finanziellen Mittel angucke, was sollen wir denn machen?
Mhm.
So, und da stellt sich langsam auch für mich die Frage, so wie weit können wir das mitmachen, dass wir das so weitergehen? Wie lange können wir unseren Stadionnamen behalten?
Mhm.
Wie lange können wir Eintracht Braunschweig als wir bleiben, ohne dass wir irgendwann halt, runtergehen? Langfristig gute Arbeit musst du machen, ja, aber dafür brauchst du vielleicht auch das Personal. Und ich mache mir da echt wirklich Sorgen, ob man da nicht langsam so den Denkprozess anregen muss, dass man vielleicht sagt, hey, so, vielleicht müssen wir irgendeinen korrekten Geldgeber finden.
Ja, ist ja total legitim. Wo würde denn für dich, oder anders, Stadionname hattest du ja konkret genannt, also für dich wäre
nicht die Merkur-Spielarena so.
Nee, das nicht, aber sagen wir, die Schüssel heißt dann halt irgendwie Eintrachtstadion powered by Volksbank Bravo oder so und du kassierst halt über 3 Jahre Laufzeit einen ordentlichen Betrag. Da wärst du wahrscheinlich mit dabei, oder?
Bei einem Powered by Volksbank Bravo sagt auch sowieso immer noch alle Eintrachtstadien.
Wahrscheinlich sogar sowieso. Also auch selbst wenn es VW Financial, na, das wird schwer, aber wenn es Wolters Arena heißen würde.
Gut.
Okay, Moment mal.
Das würde ich sogar noch annehmen.
Das hat Kultpotenzial. Sagen wir die Studio Blau-Gelb Arena. Da würde wahrscheinlich jeder trotzdem immer noch das Eintrachtstadion.
Ja.
Sagen. Ist ja wie in Hamburg, guck mal, redet jeder vom Volksparkstadion. In Dortmund heißt die Karre auch nicht so, wie sie offiziell heißt. Also wahrscheinlich, es war eine super Aktion mit dem mit der Namenserhaltung, mit der Rettung.
100%.
Auch einmaliges Ding, aber es läuft ja jetzt aus zum Ende des Monats und ich glaube auch schon, dass da zumindest an den Möglichkeiten gearbeitet wird, dieses auch daraus mehr Geld zu ziehen als bisher.
Was ist denn generell dieser glorreiche Finanzplan, um die Jugendarbeit und das Trainingsgelände? Also, woher soll denn da das Geld kommen?
So. Es kann ja nur von extern kommen. Es kann halt nur irgendwann jemand kommen, eine Wirtschaftsorganisation oder ein Beirat oder eine Gruppe von Unternehmen, die sagen, ey, wir machen hier den Plan Eintracht 2030, 2032 und setzen Step für Step im Umfeld an und in der Infrastruktur. Und das wäre, glaube ich, auch total nötig. Du hattest Sven Köhler ja neulich vorhin auch angesprochen, dass er auch sagt, irgendwie, Ermin war vor 10 Jahren schon hier, da sah der Kraftraum aus wie jetzt, hat sich halt null entwickelt.
6 Leute, das ist das Stichwort.
Und du teilst es dir dann eben auch noch mit den Leichtathleten vom Gesamtverein. So, wenn die drin sind, dann musst du halt als Eintracht-Profis Fußball gucken, bis die raus sind. Teilweise, habe ich gehört. Und das ist halt dann eben doch arg limitierend in deiner Arbeit. Und da muss es Lösungen geben. Und dieser Kraftraum, der ist jetzt eben als Beispiel, der wird halt so symbolisch dann jetzt durch Sven Köhler auch, ne?
Ja, brauchst du aber auch.
Ja, du brauchst halt super professionelle Bedingungen, um mitzuhalten. Du kannst vieles noch kaschieren über familiäre Verbindungen, über einen guten, familiäre Verbindungen meine ich nicht, sondern familiäres Umfeld, so ein Gefühl, ein gutes, das du hast, über einen guten Plan, den dir Trainer und Geschäftsführung vermitteln. Und dieses Umfeld, Fans, Stadion, das ja auch über seine Atmosphäre immer noch zieht. Aber irgendwann hören diese Mittel halt auf. Du kannst halt kaum mit Geld locken und du kannst halt nicht mit Infrastruktur und wir haben hier geile Bedingungen locken. Und das sind wahrscheinlich einfach zwei Hauptargumente, die junge Spieler vor allen Dingen brauchen, um zu so einem Punkt zu kommen.
Ja, und ich wollte es mir selber nicht eingestehen, aber Braunschweig ist halt auch nicht mehr die Stadt, wo man sagt, ja, hier will ich als junger Spieler hin, ja, ziehen dann eher die Großstädte an, vielleicht die Städte, die nicht so für alte Leute ausgelegt ist. So.
Also Braunschweig ist eine alte Leute-Stadt.
Es ist keine alte Leute-Stadt, aber ja, jetzt sage ich das natürlich ein paar Tage nach der Kulturnacht, aber, aber man wird schon irgendwie eingeschränkt. Ich sag mal, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass außerhalb des Univiertels, jetzt Nordstadt, dass man da jetzt einfach durch die Stadt gehen kann und sagen kann, hey, hier ist die Jugend. So, dementsprechend, ich weiß nicht, wie reizvoll das jetzt unbedingt für Spieler ist, nach Braunschweig zu kommen, wenn man dann halt so viele andere Städte zur Auswahl hat.
Mhm. Ja, das Beispiel wäre jetzt hier eins, Bennett Bröger vom VfL Wolfsburg, letzte Saison Profi geworden, 18 Jahre alt, glaube ich, aus Braunschweig gebürtig. Eintracht wollte den sehr gerne haben, hat sich total um ihn bemüht, aber der geht jetzt nach Paderborn einfach. Klar, sportliche Perspektive, aber auch Infrastruktur, Umfeld. Die haben halt ein sehr neues Funktionsgebäude dort. Dort trainieren Profis und Jugend zusammen in einem Bereich. So als Treffpunkt, glaube ich, eigener Koch für den kompletten Verein dort und so. Also das hat schon was. Dann brauchst du nicht immer bei Dean und David schöne Grüße bestellen, um dir das irgendwie in deine Arena liefern zu lassen. Und Tageslicht im Kraftraum ist, glaube ich, auch nicht verkehrt.
Nee, das ist was Schönes.
Aber Nebenaspekt, trotzdem geht es ja darum, wie kommst du strukturiert auch nach vorne und hast du auch meine Vision für 5 bis 8 Jahre? So, wie sieht dieser Verein 2033 aus?
Gut, aber dafür, wir sind eine Fahrstuhlmannschaft, so, du kannst ja nichts versichern. Mhm. Und gerade wenn du da unten drin bist, so ich denke mal, zum Beispiel Regensburg, die haben ja genauso so die Probleme. Aber ich denke immer an Magdeburg, an gut Union, die hatten ja nochmal einen ganz anderen Geldgeber dann dahinter, aber
kurioserweise genau den gleichen Geldgeber, den Eintracht seit 2000 hat. Ach, mit ja, Michael schön. Kölmel, dem Investor, der auch bei Union Berlin ordentlich reingebuttert hat und bei Eintracht auch. Aber das nur seit.
Aber wir waren immer mit denen auf einer Ebene. Und ja, jetzt sieh uns an.
Ja, und sieh mal Elversberg, die jetzt vorbeigezogen sind und da bin ich mal gespannt, wie sie auf die ganzen Abgänge reagieren. Also nicht nur Spieler, auch Trainer weg. Und der Geschäftsführer, glaube ich, ja auch im Fokus von vielen.
Ich hoffe, dass Elversberg schlechter ist als wir nächste Saison. Also das ist meine Hoffnung. Weil Bielefeld und Dresden sind keine Absteigermannschaften eigentlich. Dresden vielleicht nochmal ein bisschen mehr. Aber da fehlt es mir irgendwie an Glaube, dass wir nicht gut genug sein müssen, also im Sinne von letzter Saison, dass halt einfach zwei Mannschaften schlechter waren.
Ja.
Und ja, vielleicht Elversberg, dass man da irgendwie hoffen kann, dass man da von Leihspieler und Trainer alle weg auf von 3 auf 18 geht, aber ja, sonst müssen wir einfach gut genug sein.
Aber da muss halt noch ein bisschen was passieren, ne? Oh, ja. Kader, gut, die anderen Mannschaften sind auch alle noch nicht fertig, aber trotzdem ja, ist halt auch schon wieder schwierig. Und trotzdem ist das ja auch wieder so eine Erwartungshaltungsposition. Wenn jeder denkt, du bist Abstiegskandidat Nummer 1, macht es natürlich auch am meisten Spaß, diesen Gedanken zu widerlegen und vielleicht für positive Überraschungen zu sorgen. Es wäre ja schon mal nicht schlecht, wenn der Saisonstart diesmal nicht komplett verkackt wird.
Ja, das wäre schon mal klasse. Ich glaube aber auch, unsere Kader-Grundvoraussetzungen, die werden ein bisschen schlechter geredet, als sie eigentlich wirklich sind. Mhm. Weil ich finde, unsere Schienenspieler, da sind wir eigentlich, also ich finde Rittmüller wirklich klasse so, also für die Schiene echt gut. Bell, gut, die Frage, wie lange der verletzt ist, den finde ich auch sehr, sehr gut. Sehr gut, ne? Für unsere Verhältnisse sehr, sehr gut. Aber das Mittelfeld, wenn ein Tempelmann oder ein anderer Ballträger, sagen wir es mal so, dort ist, vielleicht noch einen kleinen Gegenpart hat. Ich sag wirklich, Krause, keiner weiß warum, aber jedes Mal, wenn der spielt, gewinnen wir dann. Also, ne, wenn er nicht spielt, verlieren wir auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, eher die Gegenthese. Und wenn man dann ja einen Krause hat, der keine so vielen Fehlpässe macht, dann wäre das schon mal eine Sache. Und vorne ein Stürmer, hinten noch ein, zwei Verteidiger. Die kannst du ja auch recht günstig kriegen vielleicht. Ich glaube, die Grundvoraussetzung ist gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich aber halt auch 10 Namen genannt irgendwie, die man braucht. Aber ja, ich bin noch positiv. Ich sag, Platz 13 ist drin und dann sind wir unter den Top 14 und vielleicht im DFB-Pokal mal eine Runde weiterkommen. Dann kommt der Geldsegen.
Weiteres Thema jetzt für den Sommer, auch die Trikots. Eintracht hat vorzeitig mit Puma gekündigt, also die Laufzeit wäre noch ein Jahr mehr gewesen. Würdest du sagen, zu Recht gekündigt?
Oh ja.
Ja.
Also ich muss sagen, ich fand Puma eigentlich immer echt klasse, aber die letzten 3 Saisons, die sind jetzt auf meiner Blacklist. Also ich
so schlimm.
Ganz, also erstmal diese Farbauswahl. Dieses Gelb ist, ich verstehe nicht warum. Ich verstehe wirklich nicht warum. Dann, ja, mit dem Blau komme ich noch halbwegs klar, aber auch da sage ich, beides ein bisschen dunkler. So Erstligasaison Gelb, dieses bisschen, das war schon mal schöner. Und Mann, also was sind wir? Sind wir deutsche Kroatien auf einmal geworden hier an der Seite? Dann diese Blitze, das war ein kompletter Reinfall. Mhm. Und wenn du schon gestreift machst, dann in diesem Ekel gestreift. Also ich war Jahr für Jahr enttäuscht und ich bin so bereit, mir endlich ein neues Trikot zu holen.
Extra aber gespart jetzt 3-4 Jahre.
Ja, kann man
so sagen. Jeweils 1 Euro im Monat, damit es funktioniert.
Ja, ja, es muss sein. Und ich habe jetzt gehört, so Umbro Castore. Ich feiere, was Umbro gerade macht. Mhm. So, also die machen schon viele geile Sachen. Bei Bremen haben sie ja, glaube ich, richtig geile Trikots rausgehauen. Ich bin mal gespannt, wenn die so auswärts so ein bisschen, ne, da machen sie immer irgendwas Verrücktes, wie das hier in unserem Umfeld ankommt. Mhm. Aber ich persönlich würde es eigentlich ganz cool finden. Vielleicht ein Retro-Trikot, das wollen, glaube ich, eigentlich alle. Und ja, Castore macht ja eigentlich auch coole Sachen.
Ja, aber wie sieht dein perfektes Trikot aus, wenn du jetzt sagst, du bist Umbro-Designer und hast jetzt 3 klare Ansagen an diejenigen, die es ausführen müssen?
Oh, also ich habe irgendwo im Instagram, ich glaube BTSV-Fans oder irgendwas, habe ich schon einen so ein Design gesehen, das halt wirklich gestreift war und ein bisschen retro mit den blauen Streifen hier. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Ich finde auch gerade bei der Farbe Gelb, so ein einfarbiges Trikot ist einfach nicht drin. Wie gesagt, die Farben sind für mich sehr wichtig, dass du nicht dieses grelle Gelb hast, sondern halt ein bisschen angenehmer, dass du es auch wirklich tragen kannst. Ein dunkleres Blau würde ich auch ganz cool finden. Und auswärts auch, weißt du noch früher, diese komplett dunkelblauen Trikots mit diesem gelben Streifen hier. Oh, das ist doch wunderschön.
Ja, das dunkelblaue auswärts mit, ich hätte gerne so feine gelbe Streifen, die so von oben nach unten gehen. Aber ganz fein und dünn.
Ja, okay.
Und dann wirklich klassisch, ganz einfach dunkelblau, Zeichen in der Ecke, Wappen in der Ecke. Ja. Fertig ist die Maus. Ich glaube, man macht sich auch, Puma, was die auch für Dortmund jetzt wieder ausgekotzt haben. Dortmund auswärts hat, das ist ja das Schlimmste, was dir passieren kann.
Also auch immer mit diesem, also Gelb ist ja wirklich echt keine Farbe, mit der du viel arbeiten kannst, aber sowohl Dortmund als auch wir, das ist ganz, ganz schrecklich. Und Puma sagt sich, ja komm, lass das nehmen und noch schlimmer.
Ja genau, es war schon schlimm, wir machen es noch schlimmer, komm. Also das verstehe ich auch nicht. Und Dortmund hat ja im Gegensatz zu Eintracht auch Mitspracherecht, also Dortmund als Riesenkunde bei Puma ist halt Aushängeschild und darf sich wahrscheinlich auch ein bisschen was mitwünschen. Eintracht ist dann eher so Verein von der Stange und würde da nicht anders bewertet werden als der Helmstedter SV oder so. Also das wundert mich dann umso mehr, dass Dortmund es nicht hinbekommt, mal richtig coole Trikots zu bekommen. Ich erinnere mich noch an ein geiles Dortmund-Trikot, das war so ganz schwarz, das war auch so ein Jubiläumstrikot. Irgendwie mal kurz zwischendrin, auch noch nicht so lange her. Und das war mega. Also das war einfach nur einfach klassisch. Und ich finde dieses Klassische, warum nicht klassisch? Umbro ist eine Klassikermarke, Eintracht ist eine Klassikermarke.
Dieses England-Trikot. Aber
Kragen nicht, oder? Würdest du Kragen sagen?
Ich komme drauf an, wie du es einbindest. Aber ich sag lieber keinen Kragen, aber wenn es ein Kragen ist, dann ja, mach's gut und bloß kein V-Ausschnitt.
Nee.
Also das verstehe ich sowieso nicht. So, auch dieses hier oben den V-Ausschnitt machen, warum? So, lass ihn rund, bitte.
Okay, es sind ein paar klare Vorstellungen, die du hast. Mal gucken, wie es wird. Also Eintracht wird das ja auch sehr bald vorstellen müssen. Am Wochenende, wie gesagt, sind da schon, vielleicht machen sie das sogar noch in Puma, weil der Vertrag erst, ich denke mal, zum 1. Juli gekündigt wurde, ja. Aber vielleicht sind jetzt auch recht zeitnah schon ein paar neue Trikots da. Wer dann da am Ende hinten draufstehen wird als Namen, das wird spannend. Wer sie als Trainer ausführen wird, wird spannend. Heiner Backhaus, bin da irgendwie sehr gespannt auf den. Irgendwie vor allem jemand, der als, glaube ich, auch anzünden kann, als so kommunikativ.
Ja, das auf jeden Fall, ich glaube, der kann uns echt gut mitreißen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, was dann halt eben, ja, diese ganzen Versprechen angehen. Ich meine, wir sind damals bei einem RT ausgerastet, so, als er dann da gesagt hat, hey, ich liebe euch, und dann den S04 da, egal.
Haben wir vergessen.
Genau. Und ja, überall kriegt man die Kommentare mit, dass, ich weiß jetzt nicht, wo der vor Aachen war, aber ja, irgendein Dingsverein, dass die Leute da schon vorgewarnt hätten, dass er irgendwelche Versprechungen macht mit, hey, ich bin jetzt für die nächsten 10 Jahre hier. Bei Aachen war es genauso. Und ich glaube, lass ihn gute Arbeit machen und wir werden dir deine vielleicht Lügen verzeihen. Aber wenn so ein Abgang kommen sollte, dann ja, vielleicht damit rechnen, sage ich mal so, und nicht davon ausgehen, dass das alles, was er sagt, so von Herzen kommt.
Ja, das in Aachen, wenn man da jetzt so ein bisschen reintelefoniert in die Szene, da stand er, Heiner Backhaus, ja offenbar so kurz vor Denkmal. Also was nicht nur das Sportliche angeht, sondern auch das Drumherum. Der ist ja auch mal Musiker, hat das Aachener Stadionlied mitgesungen und sich da total committed und identifiziert mit dem Verein, was ja für so eine Zusammenarbeit dann super ist. Also klar, dann hast du eine extrem enge Bindung und die dir dann natürlich um die Ohren fliegt, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt einen sportlich neuen Schritt für mich wagen, ich möchte in die Liga höher gehen und das zu einem Zeitpunkt, und das ist auch, glaube ich, der so schwierig ist für die Aachener, an dem es nicht mehr gut kommt, so kurz vor Saisonstart, und dann kommt der Trainer und sagt, ey Freunde, ich will weg. Hat noch den Kader mitgeplant, hat noch die Interviews gegeben wahrscheinlich und gesagt, ey, nächste Saison greifen wir an. Weiß ich jetzt nicht, ob das Zitat gefallen ist, aber der Zeitpunkt ist halt schwierig. Und eben dieses, wenn du so eine enge Bindung hast, dann fühlt es sich für die wahrscheinlich an, als würde jetzt ein Bruder gehen. So, und das, deswegen ist ja diese Aufregung auch so groß, wenn du dich durch Aachener Foren klickst oder Kommentare liest oder Instagram Wüteriche in deine Kommentare reingehen, dann merkst du ja, wie sehr die getroffen sind, eben weil sie emotional so angezogen sind, ne, von der Nummer.
Ich habe halt die letzten 2 Pressekonferenzen nach irgendwelchen Spielen mir da angeguckt und das war schon eigentlich ein klares Bekenntnis zum Verein. Das finde ich schon sehr, sehr schwer eigentlich, also kannst du eigentlich nicht machen. Auf der anderen Seite sind wir gerade auf der Nehmerseite und bei allem Respekt, mir geht Aachen echt wirklich am Arsch vorbei. Die sind mir so egal. Und vielleicht braucht man das auch irgendwo als Trainer, das ist so ein Steffen Baumgart-Mentality, dass du irgendwo hingehst und sagst, hey, seit Kindheit an wollte ich zu diesem Verein. Und ja, dann weißt du, dass du die Fans mitnehmen kannst, dass wir bei dir stehen und ja, vielleicht nimmt er dann auch in Kauf, dass du so einen ehrenlosen Abgang machst, dafür, dass du dann halt in der Zeit halt irgendwie die schönste Zeit hast. Und der, erfolgreich war er ja, ne? Ja. Also den Aufstieg in die dritte Liga, gut, ne? Aber musst du auch erstmal machen.
Klar.
Und dann mit, ich glaube, wirklich mit dem einen der schlechtesten Budgets der dritten Liga da, Platz 12. Platz 12 würde ich mir wünschen.
Ja, auf jeden Fall. Der, was halt diesen Eindruck und diesen Abgangseindruck dann jetzt unterfüttert, ist, dass der Wechsel vorher, Heiner Backhaus von BFC Dynamo Berlin zu Alemannia Aachen, das hattest du ja vorhin angedeutet, war ähnlich so. Also BFC Dynamo hat ihn dann einfach freigestellt, als sie gemerkt haben, okay, der verhandelt während der Saison mit einem anderen Verein. Dann haben sie gesagt, vereinsschädigendes Verhalten, du bist raus. Und vor BFC Dynamo war er, glaube ich, bei Sportfreunde Lotte vorgestellt als Trainer und Sportdirektor an einem Tag. Und dann ist dieser Vertrag aber nicht mehr zustande gekommen, weil er an diesem Tag noch bei BFC Dynamo zugesagt hat. So. Also
ja, okay.
Es gibt zumindest, wenn man es neutral betrachtet, jedes Mal einen Schritt aufwärts für ihn. So, aber auch jedes Mal mit klaren, ja.
Es gibt Muster.
Muster und eben auch Verstimmungen auf Abgeberseite. Und das wird jetzt ja genauso sein. Also Aachen ist da, glaube ich, nicht so ganz happy, dass der wie, und vielleicht gar nicht, dass er geht, sondern wie er geht.
Na.
Und das ist ja dann der, ja, der Unterschied. Und trotzdem, hast du auch gesagt, lass den hier erstmal arbeiten, 2 Jahre gute Arbeit machen, und wenn der dann zu Hannover 96 wechselt für 1,5 Millionen Euro Ablöse, mach es, Junge. Nee, vielleicht das nicht, aber nee. Überall anders hin.
Also das ist so ein Nielsen-Move. Also ich meine, ich letzte Saison war ich am wütendsten eigentlich auf El Grill. So eine Grillo. Blase. Ja. Da weiß ich auch nicht, was da die Scouting-Abteilung gemacht hat. Also ich hatte vorher, als der kam, also ich bin, glaube ich, eher davon ausgegangen, dass ein Kasali im Tor stehen wird. Und dann kam die Verletzung, und dann höre ich Lennart Grill. Und da hatte ich einen Kollegen gefragt, der mal, ich weiß nicht, ob er mit ihm gespielt hat oder zumindest einen Kollegen hatte, der mit ihm gespielt hat. Und der meinte schon vor dem ersten Spiel, das ist ein Flutschfänger. Und wenn das ein Spieler sagt und ich gucke in dieses Stadion, dann sehe ich das. Und dann bei Fürth nix gerissen, ein Gegentor kriegen und sich dann aufplustern.
War, glaube ich, für viele, für alle Seiten in der Konstellation eine unglückliche Geschichte. Sowohl für Eintracht als auch für Lennart Grill selbst. Ich glaube halt, Eintracht war nicht gut vorbereitet auf die Absage von Torben Hoffmann letzten Sommer und haben dann da eben eine falsche Entscheidung im Tor getroffen. Und
die man aber auch irgendwann hätte, vielleicht ein bisschen früher, also man hat ja echt lang gesehen, dass der wirklich, der hat ja gar keine Ausstrahlung. So, die Verteidiger hatten Angst, einen Fehler zu machen. Ja. Das ist ja schon der erste Fehler.
Ja. Das stimmt. Und du merkst dann halt sofort in der Rückrunde, wie anders so ein Konstrukt einer Mannschaft funktioniert. Ich meine, Kreisliga, da merkst du es ja selber. Du weißt ja selber als Feldspieler, ey, wir haben jetzt heute einen richtig guten im Tor, oder wir haben jemanden, der sehr unsicher ist im Tor, wo du selbst nochmal überlegst, den Ball selber auf die Tribüne zu schwaken oder ob du ihn nach hinten spielst. Das unterscheidet ja in dem Fall nicht mal Kreisliga von zweiter Liga, was so diesen mentalen Ansatz angeht. Aber das hast du gemerkt. Das hätte wahrscheinlich auch schon früher in der Hinrunde geregelt sein können. Aber umso schöner ist es doch, dass genau diese Position in diesem Sommer überhaupt keine Rolle spielt. Das ist einfach egal.
Ja, geiler Torwart einfach, ne?
Ja, und wenn der jetzt noch seinen guten Kumpel Lino Tempelmann überredet und überzeugt, hierher zu kommen, dann kannst du ja aus der Achse Hoffmann, Köhler, Tempelmann, da kannst du ja drumherum sehr gut aufbauen. Dann noch einen Spitzenstürmer rein.
Ja.
Und dann würde ich sagen, sehen wir das Ganze mal wieder etwas positiver.
Da gehe ich auf jeden Fall.
Oder geben dem Ganzen zumindest eine Chance, positiv zu funktionieren. So.
Die Chance müssen wir auf jeden Fall geben, weil wir können nicht mit der falschen Einstellung reingehen, das stimmt schon.
Können wir nicht so diese Folge beenden mit diesem realistisch positiven Blick auf das, was da kommt?
Das klingt perfekt.
Ja, Simon, vielen lieben Dank, dass du da warst. Kommentiert gern mal, wie ihr das Format auch fandet, ob wir häufiger auch Fans dabei haben sollen. Ich fand's super, auch mal von dir die Einblicke zu bekommen, wie es eben aus Kurvensicht aussieht, aus deiner Sicht. Der glorreiche TV Mascherode, hiermit nochmal abschließend erwähnt, liebe Grüße. Und an euch alle, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Simon, nochmal vielen lieben Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Bis bald mal wieder. Mach's gut, ciao.